Man kann in Vers Kapitel 4, Vers 11, kann man das nachlesen, was die 24 Ältesten machen und sagen, und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron sitzt, also die haben das ja die ganze Zeit gemacht, die haben ja gesagt, heilig, heilig, heilig und so weiter. Das ist sozusagen, das war so ein Chorus im Hintergrund, der ging so einfach weiter, ja. Und jetzt heißt es hier, und wenn die Wesen, diese vier Wesen, Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig. Da muss man sich mal vorstellen. Jetzt bin ich einer, stellt euch mal vor, ich bin einer der 24 Ältesten, ich sitze auf meinem Thron. Und immer, wenn die sagen, heilig, 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 reißt es mich vom Thron. Ich fall nieder, nimm meine Krone und da halt, wörtlich heißt das schmeißen. Das kann jetzt heißen, der schmeißt die weg. Es kann auch sein, er legt die weg. Auf jeden Fall, er tut die weg und sagt, du bist würdig. Jetzt stell dir mal vor, du machst Karriere. Du machst die geistliche Superkarriere. Du hast ein Leben, das ist einfach Hammer. Und Gott holt dich in den Himmel und setzt dich auf einen der 24 Throne. Würdest du das machen? Ich meine, wo in der Welt gibt es jemanden, der es geschafft hat und zum König geworden ist, zum Unterkönig oder dem großen König, dass er sagt, ich habe jetzt diesen Bereich, wo ich herrsche und ich habe auch was zu sagen, dass der sagt, eigentlich bin ich eine professionelle Fehlbesetzung. Ich bin nicht würdig. Man muss sich vorstellen, was das für eine Gymnastik ist, was hier passiert. Ja? Also die Cherubim sagen, heilig, 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 und das reißt die vom Stuhl, 24 zusammen, das ist ja choreografisch interessant. Ja? Alle schmeißen sich auf den Boden, die Krone weg und sagen, du bist würdig. Ich finde das so cool wie nur was. Das begeistert mich und ich singe das ja auch jeden Tag. Das ist so großartig. Da merkt ihr, das ist himmlische Gesinnung. Ne? Wir lesen die Evangelien. Was war die Lieblingsfrage der Jünger? Wer ist der? Der Erste. Ja. Und da merkt ihr hier, die Frage ist da geklärt. Solange Gott im Raum ist, in Anführungsstrichen, du bist würdig. Sozusagen, es ist unpassend, dass ich hier sitze. Ich meine, das sind ja nur 24, das sind ja nicht so und so viele, das sind ja nur ganz wenige, ja. Aber Gott hat sie dahin gemacht. Es ist so ähnlich wie bei den Bodyguards. Warum hat Gott Bodyguards? Ja, wozu braucht er die? Ich meine, wozu braucht er diese 24 wahrscheinlich mickrigen kleinen Menschen? Im Vergleich zu ihm. Aber es gefällt ihm. Es ist ein Teil seiner Liebe, es ist ein Teil seiner Erwählung. Und jetzt sozusagen hat man am Ende von Kapitel 4, hat man dieses Thema des Würdigen, hat man das praktisch in Kapitel 4 betet, beten die, die Gott am nächsten sind, beten ihn einfach an. Und jetzt kommt auf einmal der Blick auf Gottes Hand mit diesem Buch. Wir haben das schon gelesen, die ersten vier Verse. Und die Frage ist, wer ist würdig? Wer ist jetzt würdig, so nah an Gott heranzutreten, dass er dieses Buch grapschen kann? Und dass er die sieben Siegel öffnen kann? Wer ist würdig? Niemand im Himmel, auf Erden, unter der Erde. Dann heult der Johannes schrecklich. Und dann die Antwort ist, das Schlamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Wer sagt es ihm? Einer von diesen 24 Ältesten. Da merken wir mal, was für eine gute Bibelschule die besucht haben oder wo auch immer sie das her haben. Ja? Die haben Seminar oder was, ja. Also einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Also das heißt so viel wie, du kannst aufhören zu weinen. Der Befehl, der hier gegeben ist, wird benutzt im Griechischen, wenn eine Handlung begonnen hat und sie soll aufhören. Also sozusagen, du kannst aufhören zu weinen. Es gibt einen, der jetzt kommt und der das Buch nehmen wird. Wer? Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und da merkt man, warum Michael das nicht konnte. Der Löwe aus Juda. Es geht hier um uralte Prophezeiungen. Es geht um uralte Weissagungen. Das ist der Vater, der jetzt sterben wird, der seine 12 Söhne segnet. Und er sagt, wer es nicht ist. Und dann sagt er, wer es ist. Juda, du bist es. Und er redet in 1. Mose 49, Vers 9 und 10, und das ist, müsst ihr vorstellen, wie das passiert ist, ja? Ich meine, Gott erwählt Jakob. Jakob ist ein Mann Gottes, der ist durch viel Leid durchgegangen, der wurde im Glutofen des Elends geläutert. Und er spricht Segensworte, die bis heute gelten. Das ist der Hammer. Dass Gott sich so herabneigt in das Leben von sündigen Menschen. Wir wissen, dass Jakob ein Problem hatte mit der Sünde. Er hat auch gesündigt. Und Gott hat ihn in die Schule genommen. Aber der sterbende Jakob, bevor er dann stirbt, versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten, wörtlich am Ende der Tage. Das ist auch hebräisch, das ist ein spezieller Begriff, der kommt in der Tora an Schlüsselstellen vor und der wird dann im Alten Testament wiederholt, der kommt auch in Jesaja 2 vor und wird im Neuen Testament griechisch aufgegriffen. Das ist tatsächlich eine Vision auf eine ferne Zukunft, auf die Zukunft, aber auch auf eine ferne Zukunft hin, und er sagt das. Und dann Vers 9 und 10. Judah ist ein junger Löwe, 1. Mose 49, Vers 9, 10. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Und so weiter. Also, derjenige, der das Buch nehmen kann aus Gottes Hand, ist der erwählte König aus dem Stamm Juda. Das ist die eine Stelle im Alten Testament. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, wie die Offenbarung gestrickt ist. Die zweite ist die Wurzel Davids. Und wenn einer guckt nach der Wurzel Davids im Alten Testament, findet er das nicht. Das ist die Wurzel Jesse. Das ist Jesaja 11, Vers 1. Und ich denke, da steht Wurzel Davids in Erbarmen mit all den Heidenchristen, die ihr Altes Testament nicht so gut kannten. Ich meine, viele Christen im ersten Jahrhundert waren Sklaven, viele von denen konnten nicht lesen, die konnten nur die Bibel wahrnehmen, insoweit sie verlesen wurde. Die konnten das nicht nachschlagen. Und David war berühmt. Und Jesse ist der Vater von David. Und in Jesaja 11, Vers 1, da steht sozusagen vom Messias, was ihn auszeichnet und wie das Friedensreich durch ihn entsteht und die Welt befriedet wird und alle Völker zu Gott zurückfinden und auch Juda in einem zweiten Exodus wieder gesammelt wird zu Gott oder Israel. 11,1, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hört nochmal, wie oft Geist sozusagen erläutert wird. Zählt mal mit. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, 1. Der Geist der Weisheit, 2, und des Verstandes, 3, der Geist des Rates, 4, der Stärke, 5, der Geist der Erkenntnis, 6, Furcht des Herrn, 7, symbolisch. Die Fülle des Geistes, der Geist Gottes mit seinen verschiedenen Wirkungen, ruht auf dem Messias und die Welt wird erobert durch Gottes Gnade und durch Gottes Geist und durch das Wirken des Messias. Und das kann man dann in Jesaja 11 nachlesen. Das ist der Verweis. Jetzt wartet natürlich der gute Johannes auf einen Löwen, der da brüllend reinspringt und sozusagen jetzt zum Thron Gottes geht, sich das Buch schnappt und was er sieht, ist das Lamm. Das ist praktisch eine starke Bildsprache und das begeistert mich auch an der Offenbarung. Du hast zentrale Stellen. Du hast in einem Vers, du kannst aufhören zu weinen, der und der hat überwunden. Und dann hast du eine Stelle aus der Tora, 1. Mose 1, 1. Mose 49, eine Stelle aus den Propheten, Jesaja 11. Und dann geht's weiter und du hast das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist Johannes Evangelium 1, 29, Johannes der Täufer, siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und er hat das bekommen, weil Gott bei der Taufe Jesu erklärt hat, wer Jesus ist. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da hat Gott dasselbe gemacht, was hier in Offenbarung geschieht. Er hat zwei Verse aus dem Alten Testament miteinander verbunden und sagt, das ist er. Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesaja 42, Vers 1, siehe mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und diese zwei Verse hat Gott, der Vater, verbunden und zwei Leute sollten das hören. Jesus, deswegen steht in einem Evangelium, oder steht in den Evangelien aufgeteilt, konnte Jesus hören, du bist mein Sohn, und das konnte Johannes hören, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und für beide war es wichtig. Für Jesus war es der Zeitpunkt, wo der Geist Gottes in Gestalt der Taube auf ihn kam und ihn salbte zum Messias. Er war natürlich schon designiert, aber jetzt fängt er seinen Dienst an. So wie David, als er von Samuel gesalbt wurde, kam der nach der Salbung der Geist Gottes über ihn und dann hat er erlebt, wie Gottes Geist ihn führt. Und eine große Sache war, er hat Goliath erschlagen. Und als Jesus gesalbt wurde, war die erste große Aktion, dass er den Erzfeind der Menschheit, die alte Schlange, Satan, dass er ihr begegnet und dass er ihn bindet, indem er nicht in Sünde fällt. Und dann räumt er das Haus Satans leer und schmeißt die Dämonen aus Menschen raus in der Kraft des Geistes Gottes. Johannes hatte das erlebt. Er hatte zuerst gedacht, den taufe ich nicht. Ich meine, ich muss von dir getauft werden, du kommst zu mir. Er hatte erwartet, dass der die große Supertaufe bringt und er selber tauft ja nur mit Wasser. Der aber nach mir kommt, ist größer als ich, bin ich wert, dass ich ihm die Schuhe ihm auflöse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann kommt der kommt zu ihm und bittet um die Taufe mit Wasser. Und alle, die sich taufen lassen von Johannes, stehen da und haben gesagt, ich habe die Ehe gebrochen, ich habe einen Menschen ermordet, ich habe gestohlen, ich habe das gemacht. Die mussten alle ihre Sünden bekennen. Jesus steht im Wasser, er bekennt keine Sünde. Wer bekennt hier? Er geht aus dem Wasser raus, tritt oben hin und dann geht der Himmel auf und Gott bekennt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er ist der Sündlose, der in Jesaja 53 zum Lamm Gottes wird. Und da Jesaja sich selber als die Stimme aus Jesaja 40 sah, ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste, kannte er das Buch in- und auswendig. Und als Gott Psalm 2, Vers 7 den Messias verbindet mit dem Knecht des Herrn, wusste er, dass der Messias identisch ist mit dem Knecht des Herrn, der in 42 anfängt zu leiden, in 49 weiterleidet, in 50, 4 bis 11 geschlagen wird, angespuckt wird, der Rücken wird geschlagen und in Kapitel 53 wird er aufgrund von ungerechter Justiz ermordet. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Und da steht dasselbe Wort, auch sogar im Griechischen, in der Übersetzung steht das Wort, das in der Offenbarung der Zentraltitel ist für Jesus, das Lamm, das Lämmlein. Da ist Lamm noch mal kleiner gemacht. Das ist sozusagen, wenn du auf den Löwen wartest und dann steht da so ein mickriges Lamm vor dir sozusagen, das ist die Frage, was ist hier eigentlich los? Das ist das Geheimnis des Christus. Dass er, der Herr aller Herren ist und der König aller Könige, für dich und mich gestorben ist. Das Lamm wie geschlachtet, das Partizip, das hier steht, wie geschlachtet im Griechischen, ist ein Perfektpartizip. Und das wird gebraucht für etwas, eine Handlung, die in der Vergangenheit geschehen ist und Nachwirkungen bis auf die Gegenwart hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als das Lamm da steht, ist das nicht tot, das lebt. Und man wird gleich sehen, wir werden gleich sehen, wie kräftig das Lamm ist. Das Lamm steckt 100 Löwen in Schatten. Ja. Dieses Lamm ist, das hat Power. Aber dieses Lamm trägt immer noch die Schlachtspuren. Jesus ist hiermit gemeint, der als Lamm Gottes die Sünde der ganzen Welt getragen hat, in Erfüllung von Jesaja 53, Vers 6 und 7 und dem ganzen Kontext dort und in Erfüllung. Deswegen hat Johannes, als Jesus 40 Tage weg war und dann wiederkam, nachdem er den Teufel gebunden hatte, der Teufel hat dann immer den Kürzeren gezogen. Er hat einfach ausgeräumt. Das hat den Teufel natürlich mächtig geärgert. Aber da kann er nichts machen. Der kann bis heute nichts machen. Der kann dann auch in der Offenbarung kann auch nichts machen. Der kann nur so viel machen, wie Gott jeweils zulässt. Deswegen ist das Buch der Offenbarung so klasse. Deswegen bin ich so glücklich, seitdem ich die Offenbarung so viel lese. Macht das auch, Leute. Das war der kleine Werbespot für die Offenbarung. man sieht hier das Lamm stehen. Und jetzt gucken wir uns an, was über das Lamm dasteht. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist der Löwe Juda. Er ist aus der Wurzel Davids und er erfüllt Jesaja und erfüllt die Prophezeiung von Johannes dem Täufer im Johannesevangelium. Und jetzt heißt es, hier taucht es auf in Kapitel 5. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Ihr merkt, der ist auf einmal da. Der hat gar keinen Anlauf. Vorher sah man nur den Thron Gottes, sah man die vier Wesen, sah man die 24 Ältesten. Und mit dem Wort vom Ältesten, dass der Löwe Juda da ist und so weiter und so fort, auf einmal, boom, ist er da. Und er steht schon direkt sozusagen fast in Griffnähe vom Thron Gottes des Vaters. Und er wird im nächsten Augenblick, nachdem er hier geschildert wird, wie der aussieht, wird im nächsten Augenblick dahin schreiten und das Buch nehmen. Und der Rest vom Kapitel ist dann dominiert von dem Ereignis, dass er das Buch genommen hat. Und da heißt es, hier ein Lamm stehen, wie geschlachtet, es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Die 7 Hörner sind nicht nur 2 Hörner, sondern 7 Horn als Sinnbild der Kraft. Deswegen sage ich, dieses Lamm steckt 100 Löwen in die Tasche. Ich habe es mal gesehen im Film, das war ein Tipp von Hans Brandt, der kommt aus Südafrika oder aus Afrika. Und er hat gesagt, guck dir mal den und den YouTube-Film an. Gib mal ein. Lions, Crocodile und dann eben Calf. Und dann sieht man, wie von einer Büffelherde ein Kalb von einem Löwen geschnappt wird, um es zu töten und zu fressen. Der Löwe kommt aber mit dem Kalb zu nah ans Wasser und da sind Krokodile. Und dann kriegt ein Krokodil mit, dass da ein Kalb ist. Und dann hast du hier den Löwen, der das Lamm in seiner Gewalt hat. Und hier kommen die Krokodile und dann beißt das Krokodil ins Kalb rein. Du denkst, das ist erledigt, das wird sterben. Und dann siehst du sozusagen die nächsten paar Minuten, dass du völlig überrascht wirst. Dieses Kalb wird gerettet. Weder der Löwe kriegt's, noch das Krokodil. Was passiert? Da kommt eine ganze Herde, die Büffelherde. Da sind mehrere Löwen, da sind mehrere Krokodile und dann kommt der Leitbulle. Ja, der Leitbulle kommt mit seinem Horn. Und die ganze Herde ist ihm dabei, da kommt der Leitbulle immer näher. Ja, und du musst dir hunderte von anderen vorstellen, die kommen als Keil. Da ist der Löwe mit dem Keil, der kommt immer näher. Und dann nimmt er seine Hörner und fängt an, den ersten wegzuschleudern. Da kommen noch mehr Löwen, der haut die weg. Die Löwen fliehen, Leute. Ich als Deutscher aus Norddeutschland ohne Löwenkenntnis hätte das nie gedacht. Die sind weggerannt. Dieser Bulle mit seiner Herde, ja, boah, Mensch, Halleluja, möchte man da sagen, ja, wenn man da so einen Film guckt. Und vorher war es schon passiert, dass der Löwe die Sache für sich entschieden hat, gegen das Krokodil, ja. Der war stärker und das Krokodil zog den Kürzeren, dann war das Kalb bei dem Löwen und dann kam die Herde und das ganze Ding ging gut aus. Und das Kalb stand und ging weg und hat es überlebt. Ein Hoch auf die Hörner. Jesus hat 7 Hörner. Er sieht aus wie geschlachtet, aber er lebt und er steht. Keiner nimmt es mit diesen 7 Hörnern auf, Leute. Diese 7 Hörner, das ist die Allmacht Gottes. Keiner unterschätze Jesus von Nazareth. Die Fülle der Kraft ist seine Kraft. Darum ist auch er würdig. Darum ist nur er würdig. Nicht Michael, nicht Gabriel, niemand sonst. Niemand im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Niemand kann das tun, was er tut. Und er hat 7 Augen. Die 7 Augen, Leute, ich liebe die Bibel, ich liebe die Offenbarung. Wisst ihr, wo die 7 Augen herkommen? Zacharja 3 und Zacharja 4. Und ohne auf die Details einzugehen, Zacharja 3 kommt eine andere messianische Weissagung, die Sprossweissagung. Das ist eine ganze Gruppe von Weissagungen. Der sterbende David hat damit angefangen. Und das wird aufgegriffen von Jesaja 4, Jeremia 23, das wird in Zacharja 3 aufgegeben. Und in Zacharja 3 ist ein Mann, der heißt Jesus auf Hebräisch. Kurz vorm Jeshua. Das kommt von Jehoshua, das Buch Josua, was wir kennen. Und das ist auf gräzisiert, ist das Jesus. Und das ist der Name des Hohenpriesters. Und der ist dreckig wie nur was. Und der Satan steht da, um ihn zu verklagen. Und dann sagt der Engel des Herrn, weist das zurück und Gott erbarmt sich über ihn. Er ist wie ein Brandscheid, das praktisch schon im Feuer war und er war erledigt, der Mann. Und er ist im babylonischen Exil, ist er Kompromisse eingegangen, er hat gesündigt. Der Mann ist doch nicht würdig, der ist doch nicht wert, den kannst du doch nicht zum hohen Priester machen. Das ist eine Null, geistlich. Und dann erbarmt sich Gott über diesen Mann, der so gefallen ist. Und zieht ihm den Dreck weg, die Dreckskleider werden ausgezogen, tut ihm neue Kleider an und einen reinen Kopfbund, das war der hohepriestliche Kopfbund. Und hier stand Kadosh Ladonai, heilig dem Herrn. Und dann gibt Gott ihm die Gnade und er setzt ihn wieder ein in seinen Dienst. Und der Tempel wird gebaut von 520 bis 516 vor Christus. Und er ist der Hohepriester, er schmeißt den Laden wieder an. Und dann sagt Gott zu ihm, dass er ein Zeichen ist, du und deine Genossen sozusagen, diese Mannschaft, die hier jetzt diesen mickrigen Tempel im Vergleich zum Tempel Salomos, die den jetzt wieder in Betrieb bringen wird, dass das Volk Gottes Gott nicht vergisst. Ihr seid ein Zeichen. Ein anderer Mann wird kommen. Das lese ich jetzt vor, was da steht. Der andere Mann, der kommt. Zacharja. Das ist Kapitel 3 und dann Kapitel 4, das sind 8 Visionen, kannst du sagen, aber die mittleren von diesen 8 Visionen, also Nummer 4 und 5, sind nur eine Vision. Da fehlt das Lückenzeichen, das die im Hebräischen gesetzt haben. Und dadurch wird deutlich, dass es nicht 2 Visionen sind, sondern dass die beiden Führer von damals, Josua der Hohepriester und Zerubabel der Sohn Sealtiels, dass der Mann aus der Linie Aarons und der Mann aus der Linie Davids, dass die beiden zusammenarbeiten an einer Sache. Und derjenige, der das ersetzen wird, beide ersetzen wird, ist sowohl Hohepriester als auch Sohn Davids, der Messias. Und das ist der Vers, den ich jetzt lese in Zacharja, Kapitel 3. Vers 10 sagt Gott, ja siehe, er sagt Vers 8 folgende, höre nun Jeschua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will mein Knecht Spross kommen lassen. Und das ist ein messianischer Titel. Ja siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, sind 7 Augen. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr Zebaoth. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tage. Die 7 Augen des Lammes von Offenbarung 5 sind von diesem Stein genommen. Dieser Stein ist als Stein ein Symbol für den kommenden Messias, Spross. Und was ist das Kernelement, das Gott hier dem hohen Priester zuspricht, der am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung, einmal im Jahr ins Allerheiligste darf, mit dem Blut. Der Yom Kippur, der ein für alle Mal das Problem der Sünde löst. Durch den Messias. Wow. Und in der nächsten Version von Zerubabel kommt das auch nochmal vor, in Kapitel 4. Ihr kennt das, nicht durch Heer, nicht durch Kraft. Denn der gute Zerubabel war zwar Sohn Davids, aber hatte keine Power. Die Medo-Perser herrschten. Er hatte keine eigene Armee, er hatte keine eigene Kraft. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Und er in der Vision dort sind 2 Ölbäume und die beiden Ölbäume sind für die 2 Gesalbten. Der eine Gesalbte ist aus der Linie Aarons und der andere Gesalbte ist aus der Linie Davids. Das eine weist auf Joshua, den hohen Priester hin, das andere weist auf Zerubabel, den Sohn Sealtiels hin. Und was Gott in ihrer Zeit tut, ist, dass der Tempel wieder gebaut wird. Obwohl sie keine Mittel haben, keine Macht haben, wird Gott das Wunder bewirken. Der Tempel wird pünktlich 70 Jahre nach der Zerstörung, die 70 Jahre Jeremias, buchstäblich, 70 Jahre danach, wird der Tempel geweiht. Halleluja. Das Volk Gottes hat wieder einen Herzschlag. Und was wird dort gesagt? Bei dem Stein, da ist es so, dass da die 7 Augen drauf sind. Und dann wird bei Zerubabel erklärt, was sind die 7 Augen? Und das ist lustig, in meiner alten Lutherbibel, die ich immer gelesen habe, war dann eine Fußnote, irgendwie sind sozusagen, ist das hierher geraten von dort. Nee, Leute, das ist... eine Zentralvision mit zwei Teilen. Und wenn man das sieht, da heißt es dann, denn wer den Tag der geringen Anfänge verachtet, die werden doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Das heißt, der Stein in Kapitel 3, auf dem sieben Augen sind und das gesagt wird, dass die Sünde des Landes an einem Tag beseitigt wird, die sieben Augen kommen wieder vor, in Zusammenhang mit dem Schlussstein, wenn der Tempel vollendet ist. Und auch das ist ein Hinweis eben auf Jesus. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde und die Pforten der Hölle oder die Pforten des Hades werden nicht standhalten können. Die sieben Augen, jene sieben sind des Herrn Augen, die die Lande durchziehen. Das heißt, der Geist Gottes ist überall, Psalm 139. Die sieben Augen gehören aber zu jemandem, sie gehören zu dem Stein. Und das ist der Messias, das ist der Spross. Und das ist das Lamm mit den sieben Hörnern und den sieben Augen. Das heißt, in Kapitel 5 in Offenbarung hat man visionär symbolisch die Dreieinigkeit. Man hat Gott, den Vater, der das Buch auf seinem Thron sitzend hinhält. Keiner kann das nehmen. Nur der Gott, der Mensch geworden ist, der das Lamm Gottes geworden ist und die Sünde der Welt getragen hat als der Messias in der Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht cool? Seid ihr begeistert? Wer sich dem Lamm in den Weg stellt, zieht den Kürzeren. Und darum sind die, die des Lammes sind, sind auf der Siegerseite. Und wenn der Antichrist 100-mal kommt, und er ist schon 100-mal gekommen, 1. Johannes 2, Vers 18, 19, wie gehört euch, dass der Antichrist, und sind viele gekommen, die sind schon die ganze Zeit unterwegs. Der Antichrist ist der, der leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Antichrist ist der, der leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass Jesus Gott ist, der im Fleisch gekommen ist. Und davon gibt's hunderte Ideologien, die das vertreten, inklusive Islam. Jetzt haben wir diese Power Christi. Stellt euch vor, der hat sieben Augen. Das sind die Geister Gottes gesandt in alle Lande. Er ist das Haupt, wir sind der Leib, die Gemeinde. Das heißt, der Geist Gottes in dir ist ein Teil dieser siebenfachen Augen Jesu. Wenn du Leid siehst in deiner Nachbarschaft, wenn du Nachrichten hörst, die dich betrüben, und du gehst ins Gebet, bewirkst du, dass das Lamm mit der Kraft seiner sieben Hörner das stemmen wird. Und genau das Bild kommt jetzt. Wenn wir weiterlesen, nachdem Jesus jetzt das Lamm, das Buch genommen hat, ne, heißt es in der Offenbarung wieder, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die Geister Gottes gesandt in alle Länder, und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Merkt ihr was? In Kapitel 4 fallen sie nieder, wenn die sagen, heilig, 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 ja, die 24. Und jetzt ist wieder mal so ein Zeitpunkt gekommen, also wie gesagt, das ist fast wie bei Gymnastik, ja. Jetzt fallen die vier Cherubim und die 24 Ältesten nieder, aber nicht nur das. Da heißt es, als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, jetzt wird gesungen für die Ohren Gottes und des Lammes. Also hier geht es besonders um die Ohren des Lammes. Er wird gerühmt und es wird Weihrauch dargeboten. Und der Weihrauch ist schon im Alten Testament in dem Psalm ein Sinnbild, der Weihrauch, der am Räucheraltar am Vorhang dargeboten wird. Ihr müsst euch vorstellen, in den Kirchen haben wir ja oft gesagt zu sagen, hier ist der Altarraum, dann da vorne und da war der Altar und im Allerheiligsten war der Vorhang noch da, der ist ja in der Kirche weg durch Christus. Und jetzt hast du den Altar, wenn das jetzt der Altar wäre, ne? Dann hättest du hier den Vorhang gehabt und hier stand, also wenn das jetzt sozusagen der Räucheraltar wäre, direkt beim Vorhang, so nah wie es nur geht, stand der Räucheraltar. Und der Priester hat das angezündet. Zacharias, Lukas 1, als er das anzündet, symbolisiert er das Gebet des Volkes Gottes als Priester. Hier sind jetzt die 4 Cherubim-Priester und die 24 Ältesten sind Priester, weil sie haben das Räucherwerk. Und sie leiten den himmlischen Anbetungsgottesdienst, aber jetzt wird nicht Gott der Vater angebetet, sondern Gott der Sohn, das Lamm, das geschlachtet ist. Und welche Gebete sind da drin in den Schalen? Ja, sag mal die ganze Redewendung. Die Gebete der Heiligen, das heißt alle. Das heißt, du kannst nicht zu Gott beten, ohne auch zu Jesus zu beten. Nirgendwo auf der Welt gibt es sozusagen ein Gebet, das an Gott oder die Gottheit oder den Schöpfer gewandt ist, das nicht sozusagen, wenn jemand sich an Gott als Schöpfer wendet, dann denken wir oft an Gott, den Vater. Aber hier merken wir, dass die Gebete der Heiligen, das sind natürlich da auch Erlöste, aber mir geht es darum, es geht mir um die Gottheit Jesu, die hier impliziert ist. Zweimal in der Offenbarung wird Johannes gestoppt. Stopp, halt, mach das nicht. Bete Gott an. Wir werden gleich sehen, dass hier alles niederfällt. In dem Augenblick, als Jesus geht zum Thron Gottes, er grapscht sich das Buch, fallen die 4 Cherubim schon hin. Wie die das hinkriegen mit einer Harfe und dem Räucherwerk. Aber die haben ja verschiedene Flügel und Hände da eingebaut. Also die haben das, aber wie die 24 Ältesten das gemacht haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber vielleicht kriegen wir ja mal eine Vorführung im Himmel, wie man sowas leisten kann. Auf jeden Fall, und was sie inhaltlich bringen, wenn man sich das anguckt, das ist gewaltig. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Diese 24 Ältesten und die 4 Cherubim beten Jesus an. Sie fallen vor ihm nieder und bringen priesterlich die gesamten Bete aller Heiligen auf der Erde vor Jesus. Und der Wohlgeruch des Räucherwerks kommt in die Nase des Lammes. Und der Wohlklang dieses himmlischen Hits kommt, es ist ein neues Lied wieder mal, ne? Neues Lied. Kommt in die Ohren Jesu und wir hören es mit. Aber du bist würdig. Das heißt, der Grund, du bist geschlachtet und du hast erkauft mit deinem Blut Menschen aus allen Völkern und hast sie unserem Gott gemacht zu Königen und Priestern. Das ist 2. Mose 19, Vers 3 bis 5. Wo das Israel zugesagt wird. 6. Der alte Plan Gottes, dass es ein heiliges Volk gibt, weltweit. Und da ist ja auch Johannes mit dabei, der ist die Israelit. Und im neuen Jerusalem merkt man ja, alle Apostel, die 12, die da sind, sind ja alle Israeliten. Das ist also nie fehlgeschlagen. Aber dieses Lamm hat am Golgatha, am Kreuz, mit dem Vergießen des Blutes Menschen erkauft aus der ganzen Menschheit. Und hast sie unserem Gott zu König und Priester gemacht. Da sind zwei Bilder drin. Das eine ist der Sklavenmarkt und das andere ist die Adoption. Der Sklavenmarkt. Da ist der Sklavenmarkt und da geht jetzt jemand hin, der genug Geld hat, Gold hat, Silber hat und diskutiert mit dem Sklavenbesitzer und sagt sozusagen, was ist der Preis? Und dann sagt er irgendwas. Und dann legt das auf den Tisch und sagt, den will ich haben. Und dann holt er sich den Sklaven und jetzt denkt natürlich der Sklave, dass er von einem Herrn zum anderen wechselt. Und dann sagt er, du bist frei, wenn du willst, kannst du gehen, wo du willst, aber ich habe ein Angebot. Ich adoptiere dich in die Royal Family. Ist das nicht ein Hammer? Stellt euch das mal vor. Das ist das, was hier steht. Dass Christus die Nichtse, die Nullen, die unter die Hand der Sünde und der Finsternis und des Teufels verkauften, mit einem einmaligen Vergießen seines Blutes als Lamm Gottes rauskauft. Sie befreit. Sei Herr über 10 Städte. Sei Herrin über 5 Städte. Sei Herrin über 15 Städte, dass sich keiner beschwert. Könige und Königin, Priester. Das heißt, wenn wir beten, der Geist Gottes in dir, habe ich schon gesagt, diese sieben Augen. Das ist die Gemeinde auch auf der Welt. Es ist ein Leib, es ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir sehen das Leid in dieser Welt. Sobald wir anfangen zu beten, setzt sich die Allmacht Gottes in Bewegung, um eure Gebete zu beantworten. Warum jetzt die 7 Siegel? Warum werden die jetzt geöffnet? Das ist eine Antwort auf die Gebete der Heiligen. Deswegen sind diese Schalen dabei. Viele Leute lesen die Offenbarung und denken, wie schrecklich, da gibt es ja so viele schreckliche Sachen. Die 7 Siegel, da kommt das und das und das und das. Nachher die Posaunen, 7 Posaunen, das und das und das. Und nachher die 7 Schalen, ist ja alles ganz schrecklich. Frage an dich. Das ist die Perspektive. Diese 3 Siebener-Reihen haben an verschiedenen Stellen Parallelen zu den 10 Plagen in Ägypten. Wenn man Pharao und seine Leute gefragt hätte, hätte man gefragt, was hältst du von den zehn Plagen? Er wusste nicht, dass es 10 sein werden, aber bei der 3. oder bei der 4., die haben sich geäußert. An irgendeiner Stelle sagten die, willst du erst warten, bis Ägypten vernichtet ist, dass du die gehen lässt, um da ihrem Gott in der Wüste zu feiern? Und sein Herz war verhärtet und er hat die 10. Plage erlebt. Sein erstgeborener Sohn starb, wie angekündigt, und er ließ sie ziehen. Und dann bereut er es und nimmt seine Armee und will sie zurückholen. Und die Armee stirbt im Wasser. Das ist der Exodus, der erste. Und ähnliche Motive sind in der Offenbarung. Und wenn man die sieht, wenn man diese Sachen sieht, merkt man, das ist ein Powerbuch, Leute. Und wenn der Pharao 10-mal mit seiner Streitwagen uns daran will, der versäuft im Wasser. Cool. Und hier hat man die Gebete der Heiligen und als Antwort werden 7 Siegel geschickt und 7 Posaunen und 7 Schalen. Aus der Perspektive der Ägypter waren die 10 Plagen doof. Aus der Perspektive der Israelis waren die 10 Plagen die Rettung. So muss man das Buch der Offenbarung lesen. Als ein Israelit, der im Begriff ist, nach Hause zu dürfen. Aus der Hand der Sklaverei in die Befreiung. Deswegen ist es kein Zufall, dass hier das Lamm steht. Es ist das Passahlamm. Das Passahlamm öffnet das Buch mit den 7 Siegeln und die Exodus-Power wird eingeleitet. Er ist quasi wie Mose, der jetzt den Stab schwingen wird, der 2. Mose. Mose hat ja auch viele Wunder getan. Und er hat Wunder getan und er tut immer noch Wunder. Ja, es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Und während die das Lied singen, denn du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft und hast unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, zieht das Kreise. Wir haben jetzt ja gerade nur 28 Persönlichkeiten, die das Lamm anbeten. Das ist zu wenig, Leute. Aber die haben sozusagen diesen Worship angefangen. Diese 28, die 4 Cherubim beim Thron, ganz eng beim Thron Gottes, die 24 Ältesten, ganz eng beim Thron Gottes, das Lamm im Zentrum beim Thron und am Thron und mit dem Buch in der Hand. Und während sie das Lied singen, so ähnlich wie in Kapitel 4, wo die heilig, heilig, heilig Sachen fallen, die 24 nieder, jetzt sozusagen breitet sich das aus, konzentrisch vom Zentrum in die ganze Schöpfung. Und der nächste Kreis der Leute, die niederfallen nach den 4 Cherubim und den 24 Ältesten, ist dieser. Da heißt es, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. 10.000 mal 10.000, also eine Myriade nach einer Myriade, ist exakt genau 100 Millionen. 1000 mal 1000 ist 1 Million. Also sind 101 Millionen exakt genommen und wahrscheinlich meint es einfach schrecklich, schrecklich viele, viele. Ich sag mal so mindestens 101 Millionen. Vielleicht noch mehr. Jetzt stellt euch mal 101 Millionen Engel vor. Könnt ihr das? Man hat hier diese 4 Cherubim. Da haben wir eine Vorstellung von Hesekiel 1. Da haben wir 24 Ältesten. Wir sind etwa die Zahl heute Abend, wenn wir uns auf unseren Thron platzieren würden. Und jetzt auf einmal, während wir Worship machen, 28 für Jesus, fallen dort hinten Engel sozusagen in die Anbetung. 101 Millionen. Das sind mehr Engel, als in Deutschland Menschen leben. Und die haben was zu sagen. Und sie sagen Folgendes. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und davon sind auch ein Haufen Kirchenlieder inspiriert worden. Und wie gesagt, ich singe das ja jeden Tag. Kapitel 4, die Cherubim, was sie singen, was die 24 Ältesten singen, was diese Engel singen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist. Habt ihr es gehört? Jedes Geschöpf im Himmel, jedes Geschöpf auf Erden und jedes Geschöpf unter der Erde und auf dem Meer oder auch im Meer, alles, was darin ist, würde ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das heißt, am Ende schließt sich der Kreis wieder mit den vier Cherubimen, den 24 Ältesten. Aber habt ihr es gehört? In dieser Schöpfung eingeschlossen ist Satan und alle seine Helfershelfer. Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat er dem Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen Jesus sich beugen aller derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, alle Zungen bekennen. Jesus, Kyrios, das ist der Name Gottes auf Griechisch, aus dem Alten Testament. Leute, lasst uns beten.